Guten Morgen, wie geht's dir? Moin. Vielleicht ist das der ein oder andere schon gefragt worden heute Morgen. Ich hoffe es, sonst holt es nach, guckt euch schon mal um. Wen will ich das vielleicht nachher gleich fragen mit Interesse daran, wie geht's dir, wer bist du? Wenn ich das so sage, dann meine ich das nicht so oberflächlich. Na, schönen Urlaub gehabt, alles cool, how do you do? Sondern ich meine das so... Wie geht's dir denn? Es gab ja, also wir sind ja noch so ein bisschen im Sommerloch, aber man hat es gar nicht so richtig gemerkt, das nachrichtliche Sommerloch, weil es so viele Nachrichten gab, die einen nachdenklich machen konnten und irritieren konnten und können. Rassistische Attentate in den USA. Werden eigentlich Schnellfeuerwaffen jetzt irgendwann verboten oder wahrscheinlich doch wieder nicht. Und wenn sie verboten werden, bringt das überhaupt irgendwas? Jede Woche werden in Tunesien 50 Menschen angeschwemmt, Flüchtlinge. Jede Woche 50. In Europa streitet man sich, ob überhaupt man Menschen retten darf. Und wenn, dann wie? Und wer hat dafür die Verantwortung? Der Klimawandel zeigt sich auch in diesem Jahr spürbar, oder? Und es macht uns Angst. Und die Sünde unserer Unbekümmertheit, die holt uns ein. Das darf so nicht weitergehen. Aber in Sibirien brennen die Wälder. In Brasilien wird der Regenwald abgeholzt wie noch nie. Und wir diskutieren, was hilft? Verzicht? Oder brauchen wir die große Erfindung oder irgendwie beides? Es ist kompliziert. Die Zeit drängt. Ich wollte deshalb nur mal so fragen, wie geht's dir? Wie kommst du damit klar? Und das ganz Persönliche gibt es ja auch noch. Also mir geht es gerade sehr gut. Ich habe echt nichts zu klagen. Aber viele hier von uns sind gekommen mit einer inneren Sorge, mit einem Problem, mit etwas, was da ist. Und das Kleine, das Große, es kann uns manchmal ganz schön niederdrücken, uns klein machen, mutlos machen, traurig. Ich kenne das sehr gut. Und dann gibt es so Texte in der Bibel, wie der heutige Predigttext, die rütteln uns. Die malen ein Bild, die zeichnen eine Vision, scheinen uns aufzufordern, seid doch nicht blind. Seht doch mehr als das, was ist. Denkt doch nicht nur von 12 bis Mittag. Wisst ihr denn nicht, dass Gott lebendig ist? Dass er noch viel vorhat? Nehmt Maß an seinem Wort, an seinem Willen. Und so lese ich uns den heutigen Predigttext aus dem Propheten Jesaja, die ersten 5 Verse. Wir sehen ihn auch hier an der Wand. In einer Offenbarung empfing Jesaja, der Sohn von Amos, folgende Botschaft über Juda und Jerusalem. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Er weist die Völker zurecht und schlichtet ihren Streit. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns in dem Licht leben, das von dem Herrn ausgeht. Da steht ja dieser Vers, dieser Satz, den wir vorhin schon gehört haben, Schwerter zu Pflugscharen. Man weiß gar nicht so ganz genau, aus welcher Zeit kommt dieser Text. Interessant, fast wortgleich findet sich dieser Abschnitt, diese Vision auch bei dem Propheten Micha. Also hat sie jetzt Micha empfangen und Jesaja sie sich zu eigen gemacht oder war es umgekehrt? Hat ein Dritter zuerst diese Vision gehabt und beide haben sie aufgenommen? Egal. Jedenfalls steht er da, dieser Text, und hat die damaligen Hörer aufgefordert und die Leser aufgefordert und uns heute aufgefordert, umzudenken. Ein Traum. Eigentlich drei drei Träume in einem, die zusammengefügt sind. Der erste, der Berg Gottes überragt alle anderen Berge. Der ist unübersehbar, fest und stark, höher als alle anderen. So einen höheren Berg hat sonst keiner. Und man muss unweigerlich dahin sehen, weil der ist so groß und so beeindruckend, dieser Berg. Der Tempelberg in Jerusalem liegt 740 Meter über dem Meeresspiegel. Immerhin, der Utkick ist 30 Meter hoch. Da haben wir Oldenburger ein bisschen was zu gucken, wenn wir da auf den Tempelberg gucken. Allerdings, das weiß der Prophet, das wissen die Hörer, das wissen die Leser, die 740 Meter, die werden locker von anderen Bergen in der Umgebung übertroffen. Der höchste Berg im Libanon ist weit über 3000 Meter, mehr als viermal so hoch. Also da müsste schon das größte Wunder aller Zeiten passieren, damit sich das ändert. Und wie so ein Berg fester wird, kann mir das mal jemand erklären, wie wird ein Berg fester? Das geht gar nicht. Aber der Prophet sieht das vor seinem inneren Auge. Jerusalem ist der höchste Berg. Er beeindruckt alle, die ihn sehen, und sie spüren unweigerlich, wow, da müssen wir hin. In vielen Religionen hat man Gott auf Bergen verehrt, dem Himmel nahe. Die Erhabenheit eines Berges lässt einen was ahnen von der Größe und Heiligkeit Gottes. Und davon hat Jahwe nun wirklich viel zu bieten. Größe und Erhabenheit. Und alle werden das sehen. Und dann geht der Traum weiter. Zweiter Teil. Die Menschen kommen von überall her, um sich Orientierung zu holen. Sie kommen auf den Berg, um Gottes Wort zu hören. Was sagst du? Wie sollen wir leben, Jahwe? Wie beurteilst du unser Tun und Lassen? Alle Völker fragen nach dem Gott Israels. Man mache sich klar, dass Israel so derart klein und so derart unbedeutend auf der politischen Landkarte ist, dass die prophetische Vision nahezu lächerlich daherkommt. Geografisch ist dieses Fleckchen Erde nicht uninteressant. Palästina liegt zwischen Asien, Afrika und Europa, eine Brücke zwischen diesen Kontinenten und den Völkern, aber machtpolitisch vollkommen unbedeutend. Ägypten, Persien, Assur, Babel, die haben Israel mal eben mit ihrer Kriegsmaschine überrollt, wenn sie die jeweils andere Partei angreifen wollten. Da sieht keiner auf zu diesem Volk oder zu ihrem Gott, ganz bestimmt nicht. Kleines Volk, kleiner Gott, wenig Macht, großes Volk, großer Gott, viel Macht. So ist die Gleichung und die kennen wir vielleicht auch. Und aber auch das, Jahwe ist für die Israeliten ihr Gott, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Andere haben ihre Götter, wir unseren. Wir sollen unserem Gott treu sein. Aber die Vorstellung, Jahwe ist der Schöpfer. Er hat die ganze Welt gemacht. Seine Worte sind wichtig für alle. Wow, was für ein Selbstbewusstsein. Und diese Sicht ist ziemlich neu. Sie wächst erst allmählich unter den Priestern und Propheten in dieser Zeit, zur Zeit Jesajas. Aber hier ist sie schon ausgeprägt in seinem Traum. Es ist Jahwe, dem ihr alles verdankt, ihr lieben Leute, wo immer ihr herkommt. Ihn hört, sein Wort sollt ihr ernst nehmen. Und sie kommen, unfassbar, die kommen. Die kommen von überall her, um Israels Gott um Rat zu fragen. Sie reihen sich ein in eine Schlange, weil sie wissen wollen, Jahwe, wie siehst du uns eigentlich? Was würdest du sagen? Was machen wir richtig? Wo könnten wir was ändern? Wie gerecht, wie fair, wie gut ist das, was wir tun? Was sagst du? Jesaja, was reitet dich da? Oder Micha, seid ihr von Sinn? Menschen, Politiker, Staaten und ihre Verantwortlichen wollen wissen, was Gott von ihnen will, suchen nach Weisung, lassen sich korrigieren. Ja, das glaubst du doch selber nicht. Aber so steht's da. So kann es der Prophet sehen. Und das Eigentliche kommt dann erst noch. Sie hören, wie der göttliche Richter sie beurteilt, ihr Tun und Lassen, und dann steigen sie herab vom Gottesberg. Sie haben gehört, was er zu sagen hat, und dann gehen sie in ihre Dörfer und Städte und sammeln erstmal alle Waffen ein. Die sind jetzt überflüssig, braucht kein Mensch. Es wäre Unrecht, sie zu gebrauchen. Und sie schmieden ihre Waffen um zu sinnvollen Werkzeugen. Schwerter werden zu Pflügen, die keine Menschen töten, sondern die Erde öffnet für die gute Saat. Und auch die Speere werden recycelt und erfüllen einen ganz neuen Sinn. Ja, wie kommt ihr darauf? Was macht ihr denn da? Nun, wir haben mit Gott geredet. Und er will keinen Krieg, hat er uns gesagt. Der will, dass wir einander lieben, dass wir uns als Menschen fördern. Aber Gewalt, Unrecht, da ist er strikt dagegen. Wir waren bei ihm, wir haben ihn gefragt. So wird's kommen, sagt der Prophet, wenn die Völker auf Gott hören. Denn das, ihr Israeliten, ist sein Wort, sein Wille und das ist sein Licht. Gut, diese Vision ist groß, scheint der Prophet zu sagen. Die Völker stehen noch nicht Schlange, um Jahwe zu hören, weiß ich alles. Der Tempelberg ist nicht der höchste Berg und das ist noch nicht Realität. Aber ihr kennt doch seinen Willen, sagt er. Ihr kennt doch die Tora. Ihr wisst, was das Wesen Gottes ausmacht. Licht, Liebe, Leben. Lebt in diesem Licht, ihr vom Hause Jakob. Jetzt schon. Wartet nicht. Soweit dieser Traum, diese Vision. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Sehnsucht bekommen. Vielleicht seid ihr so einen Hauch gepackt, wenigstens einen Hauch ergriffen oder bewegt. Trotzdem ist dieser Text 2700 Jahre alt, ungefähr, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und weit weg. Und wir können sagen, Jesaja, sorry, guter Mann, aber kannst du ja auch nicht wissen, aber Gott hat in unseren Tagen nicht gerade Hochkonjunktur. Sein Berg, der scheint gerade eher zu schmelzen als zu wachsen. Es gibt da keine Drängeleien, weil alle es so eilig haben, seinen Willen zu hören und wird es wohl auch nicht geben. Die Staaten sind nicht sonderlich erpicht darauf, ihr Tun und Lassen beurteilen zu lassen von einem unabhängigen göttlichen Richter. Kann man nicht sagen. Im Gegenteil, statt die Waffen umzuschmieden oder irgendwelcher Bereitschaft in dieser Richtung, da, wir haben es gerade gehört, wurde dieser Tage gerade der INF-Vertrag gekündigt. Die Großmächte vertrauen sich nicht mehr. Abrüstung ist nicht das Gebot der Stunde. Lieber mehr Waffen, damit wir in Frieden leben können. Kannst du alles nicht wissen, Jesaja? Bist ja auch schon weit weg in der Zeit. Also was soll so ein Text? Kann man ja echt mal fragen. Im Nachdenken darüber fiel mir ein anderer Visionär ein. Der Text hat mich ständig erinnert an einen Propheten des letzten Jahrhunderts. Er hat nicht dasselbe gesagt, es ging um ein anderes Thema. Und doch hat er sich vieler Begriffe bedient. Hat er sich getraut, diese Vision hereinzuholen in die Gegenwart? Hat er seinen Hörern vor Augen gemalt, was Gott will? Und er hat sie damit erreicht. Ich rede von Martin Luther King und im Speziellen von seiner berühmten Rede in Washington. Und wir haben jetzt das Vorrecht, einmal hereinzuhören und hereinzusehen, einen Ausschnitt aus dieser Rede von vor 56 Jahren und schauen einfach mal, ob uns diese Worte berühren, ob wir sie in Verbindung bringen können mit der Vision des Propheten damals und unserer eigenen. Und danach singen wir ein Lied aus dieser Zeit. Lasst uns sehen, hören und dann singen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging beim Hören, beim Sehen. Ich hoffe, dass wenigstens einige so ein bisschen Schauer über den Rücken hatten. Das wäre jedenfalls angemessen. Mich ergreift das immer wieder neu. Es ist ein ganz besonderes Dokument. Weit über 200.000 Menschen hatten sich versammelt dort am Memorial in Washington, um zu demonstrieren. Die Veranstaltung wurde live in alle Welt übertragen. Kurz vorher war das Satellitenfernsehen erfunden worden. Musiker traten auf, Joan Baez, Bob Dylan, Mahalia Jackson. Es hatten schon zwei Redner gesprochen und jetzt sollte der Höhepunkt kommen, die Rede von Luther King. Und man spürt ihn ab, ich weiß nicht, ob ihr es so wahrgenommen habt, der Druck ist enorm. Er beginnt ganz stockend, ich habe es stark gekürzt, aber man sieht ihm die Aufregung an. In seinem Hotelzimmer hat man viele Notizzettel gefunden, immer wieder Formulierungen durchgestrichen, neue Worte. Nie zuvor hatte er auch nur annähernd vor so vielen Menschen geredet und King ist gerade mal 34 Jahre alt. Er hält sich eng an seinen Text. Und dann, so beobachten Zeitzeugen, ruft ihm Mahalia Jackson, die Sängerin, zu: Martin, erzähle ihnen von deinem Traum. Nicht lies ihn ab, Lass ihn lebendig werden. Das hat sie nicht gesagt, aber so in diesem Ton. Lass sie mitträumen. Und man merkt, als King dann die Resonanz der Menschen spürt, als er merkt, ich treffe da einen Nerv, da wird er immer stärker und gewisser. Wenn man das nochmal so ansieht, ich hatte die Gelegenheit beim Schneiden, das ein paar Mal anzusehen, bis er am Ende dann bei seinen letzten Worten die innere Gewissheit, wo die so mit Händen zu greifen ist, und er ausruft, so wird es kommen, denn der Allmächtige ist auf unserer Seite, dank sei ihm, dem Allmächtigen. Als Prediger kann man jetzt nur noch Wasser in den Wein gießen. Man kann nicht gut aussehen, wenn man eine Predigt über eine Predigt hält. Ist ja auch schon jetzt fast zu Ende, meine Predigt. Man kann das schnell zerreden, weil es ein Moment des Heiligen Geistes war. Kann man anders sehen, aber ich sehe das so. Da hat sich einer inspirieren lassen von Gottes Wort, hat Maß genommen an den biblischen Verheißungen und hat sie dann angewandt auf das aktuelle Thema, auf die aktuellen Probleme. Nur ganz kurz einige Gedanken dazu, als eine Art Einladung, selbst zu träumen. Eine Einladung, ernst zu machen mit dem, was Gott will. Da traut sich einer, und das beobachte ich bei Jesaja, das beobachte ich bei King, weiter zu sehen. Über das Hier und Jetzt hinaus. Hinter dem, was ist, was man in der Zeitung lesen kann, was einfach die Fakten sind, gibt es noch was anderes. Die Welt des Glaubens. Die Wirklichkeit der Liebe, der Sehnsucht, die Kraft der Hoffnung. Diese Wirklichkeit hat wenig zu tun mit Geld, mit wirtschaftlicher, finanzieller Kraft, nicht mit Mehrheiten. Die Wirklichkeit ist übernatürlich, nicht unnatürlich, nicht abgehoben, aber sie rechnet mit Veränderung. Sie erhebt sich aus dem Sumpf des Faktischen. Sie setzt auf Träume und Visionen und sie lässt sich dabei nicht aufhalten. Die Bibel ist voll davon. Liebe Gemeinde, Gott ist ein Träumer. Gott ist ein Visionär. Der ist nicht zufrieden mit dem, was ist. Der will, dass wir kommen, hören, durch seine Nähe verwandelt werden. Wir alle und alle um uns herum, auf diesem ganzen Erdenball. Er will offenbar, dass sich etwas ändert. Manchmal gibt es so eine Ahnung davon. Es gibt Umkehr. Es gibt erfolgreiche Friedensvereinbarungen. Große Kriege gingen zu Ende. Der Kalte Krieg, mit dem ich aufgewachsen bin, er hat viele Jahre keine Rolle gespielt. Die Mauer ist gefallen. Friedlich. Die Rassentrennung bei allen Problemen ein Geschenk. Gott sei Dank. Und ich glaube, wir müssen lernen, solche Geschenke zu würdigen. Dankbar zu sein, tun wir, glaube ich, viel zu wenig. Wir beklagen immer, was nicht läuft. Und ich weiß nicht, ob wir für Friday for Future, für Greta Thunberg danken sollen. Haben wir im Gottesdienst so noch nie gemacht. Ob sie eine Träumerin ist im biblischen Sinne, weiß ich nicht. Aber ich bin dankbar für den Effekt, für die Aufmerksamkeit, für die Sturheit dieser 16-Jährigen, für ihre Unbeirrbarkeit. Und offenbar hat sie da einen Nerv getroffen. Für mich ein Geschenk. Wunderbar, dass es solche Menschen gibt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, aber Jesaja spricht doch vom Ende der Zeiten. Der spricht doch von himmlischen Verhältnissen. Das ist doch nicht einfach Politik. Das kann man doch als Mensch, als Volk nicht umsetzen. Wäre ein großes Thema, da näher einzugehen, nur so viel. Die Vorstellung, dass die Geschichte einfach so abläuft, nach einem festen Schema, ganz nach Gottes Willen, die leuchtet schon mal auf in der Bibel. Aber die Mehrheit der Propheten, die Mehrheit der biblischen Autoren teilen diese Vorstellung nicht. Die Geschichte so als ein Zeitstrahl, viele Ereignisse unterwegs, Gott hat die sich ausgedacht, am Ende dann der große Knall und die Abrechnung, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wer war brav, wer war frech, so wie bei Knecht Ruprecht, nur eben mit ewiger Konsequenz. Das gilt doch nicht erst irgendwann mal, dass Gott der Richter der Menschen ist, dass er ihnen was zu sagen hat. Etwas zu sagen hat, was gut ist und richtig. Gott hat Weisungen für das Leben. Gott hat gute Ideen, die das Miteinander gelingen lassen könnten. Die Bibel ist voll davon. Und davon, dass Gott Frieden möchte, Versöhnung. Der Gott des Friedens, sagt Paulus, so heißt er, ist sein Name. Schon immer gewesen, muss man sich von Zeit zu Zeit mal klar machen. Und ja, am Ende wird Friede sein. Gott wird abwischen, sagt Johannes in der Offenbarung, alle Tränen und Leiden und Geschrei gehören nicht zu den allerletzten Dingen. Denen setzt Gott ein Ende. Das heißt aber nicht, dass er es vorher mag, dass er es gut heißt. Krieg, den Tod von Flüchtlingen, Rassenunruhen. Dass da alle Völker zu Gott kommen, gleichberechtigt, kann man sagen, ist Zukunftsmusik. Kriegen wir nicht hin, ist zu groß das Problem. Aber Gott sei Dank hat King anders geredet, hat Jesaja anders geredet, haben viele Menschen anders geredet, haben sie Gott einfach beim Wort genommen, haben sie seinen Traum verwirklicht und auf den Frieden, auf die Gleichberechtigung von allen Menschen gesetzt. Gott sei Dank. We will overcome, we shall overcome. Wir brauchen mehr Träumer. Wir brauchen mehr, die sich sehnen nach Gottes neuer Welt und die alles tun, dass es schon hier und jetzt Gestalt gewinnt. Amen.